Das Thema heute Abend ist der Klimagipfel in Kopenhagen, die Klimaschutzpolitik und Energiepolitik der Staaten. Und über diesen Gipfel gibt es ja ein einhelliges Urteil, nämlich dass er sei gescheitert. Eine Menschheitskatastrophe droht, hört man von ökologisch inspirierten Menschen, von Freunden des Klimaschutzgedankens. Aber statt sich dieser Verantwortung zu stellen, die Menschheit vor der Erderwärmung und den Folgen zu retten, hat der nationale Egoismus obsiegt. Diesen kritisch eingestellten Leuten, die diesem Gipfel das vorwerfen, möchte ich zum Einstieg das Folgende zu bedenken geben. Scheitern kann man nur an einem Ziel, das man hat. Die Rettung des Planeten oder die Rettung der Menschheit vor irgendwelchen Folgen der Erderwärmung war das Ziel der Staatengemeinschaft, die sich in Kopenhagen versammelt hat, nicht. Und ein erster Zweifel wächst vielleicht aus der Gewissheit, dass diese Staaten immerhin in großem Maßstab die Verursacher der Schäden, der Folgen sind, sodass sie vielleicht gar nicht zuallererst als Helfer, sondern als Täter in Betracht zu ziehen wären. Weil ich aber vermute, dass die Meinungsverschiedenheiten mit Anhängern des Klimaschutzgedankens früher beginnen als bei der Beurteilung dieses Gipfels in Kopenhagen, möchte ich quasi als Vorspann einige wenige Überlegungen anbieten zum Klimawandel und seinen Ursachen und dann im zweiten Kapitel darauf eingehen, was die wirklichen staatlichen Ziele sind, die mit dem Titel Klimaschutz bestenfalls benannt, aber nicht wirklich ihrem Begriff nach gefasst sind. Und warum hat das, was die da machen, an Energiepolitik, an Klimaschutzpolitik, überhaupt das Zeug zum Zerwürfnis zwischen den Nationen, so wie das ja in Kopenhagen deutlich zu sehen war. Und dann, angesichts der geistigen Lage der Nation, die an Universitäten und dem Feuilleton gar nicht spurlos an einem vorübergeht, will ich in einem dritten Kapitel ein paar Erläuterungen anbieten über die Kohlendioxidmoral im Volk. Also zunächst einige Vorbemerkungen zum Klimawandel und seinen Ursachen. Die Befunde, die da seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten zirkulieren, sind klar. Die Erderwärmung steigt durch immer weitergehende Emissionen von CO2, Methan und anderen Gasen. Und die Folgen sind auch griffig benannt. Es wird vermehrt Dürren geben, Überschwemmungen an anderer Stelle, weil durch die Erderwärmung höhere Verdunstungsraten erzielt werden. Es kommt zum Abschmelzen von Gletschern und Polkappen und der Meeresspiegel soll ansteigen. Manche Länder melden dann Land unter, wie Palau oder die Malediven melden sich da. Und hier beginnt vielleicht jetzt, wenn man nach den Ursachen dafür fragt, schon die erste Entzweiung. Die Ursachen, die so benannt werden, die Folgen, die so benannt werden, werden auf eine Ursache zurückgeführt, die in der Wissenschaft den Namen anthropogen trägt. Soll heißen, das, was man da erlebt an Erwärmung und Folgen, ist menschengemacht. Und das ist eine erste Weggabelung beim Argumentieren. Denn dieses Urteil, das ist vom Menschen gemacht, das hat eine rationelle Seite und eine ideologische, eine sehr verkehrte, die in die Irre geht. Die rationelle Seite ist schnell gefasst. Die Erwärmung, mit der man es zu tun hat, geht nicht auf vorgefundene Natureffekte zurück. Ja, das ist wohl so. Das kommt nicht daher, dass sich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne verändert hätte und deswegen eine neue Erwärmung ins Haus steht. Negativ kann man das Urteil gelten lassen. Es sind nicht Natureffekte. Aber die positive Lesart, das ist vom Menschen gemacht, enthält einen folgenschweren Fehler. Die Vorstellung nämlich, dass es quasi die Gattungseigenart des Menschen ist, durch immer größere Werkzeuge technischer Art die Natur produktiv umzuformen und dadurch das Klima zu verderben. Den Gedanken muss man mal auf den Prüfstand stellen. Ohne Zweifel, es gibt große technische Werkzeuge, mit denen die Natur produktiv umgeformt wird. Das sind große Kraftwerke, die aus Öl oder Kohle Energie erzeugen und entsprechend viele Emissionen freisetzen. Das stimmt. Gleichzeitig gibt es neben dieser Technik eine große Technik, die CO2 abscheiden und sogar gefahrlos entsorgen kann. Die Norweger versuchen aktuell damit einen Markt zu bestücken. Man kann dieses Gas abfangen und unterirdisch lagern. Wenn beides nebeneinander existiert, eine Technik, die in großem Maßstab bei der Energieerzeugung und Verwendung Kohlendioxid freisetzt und daneben gleichzeitig eine Technik verfügbar ist, die Entstehung solcher Emissionen mindern oder entstandene Emissionen entsorgen könnte, gefahrlos, dann kann es nicht mehr an der Technik selbst liegen, welches dieser Instrumente zum Zug kommt und welches nicht. Dann muss es ein Kriterium geben, mit dem entschieden wird, diese Technik, die das CO2 produziert, wird angewandt, andere kommen nicht oder weniger zum Einsatz. Und das Kriterium liegt klar auf der Hand. Dass die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas und so fort, der Grundbaustein aller Energieversorgung waren, liegt daran, dass das der konkurrenzlos billige Stoff ist. Und andererseits, aus demselben Grund, warum dieser Stoff interessant ist für eine profitliche Erzeugung von Energie, die über die Kosten hinaus einen Überschuss erwirtschaften will, aus genau demselben Grund ist es interessant, Abscheidungen dieser Emissionen, die Kosten verursachen, zu meiden. Sowas belastet die Bilanz. Da ist die Atmosphäre als kostenlose Müllkippe das Mittel der Wahl. So wird es gemacht. Das zweite Beispiel, dass Menschen, die dem Klimaschutz zugetan sind, gern ins Feld führen, bezieht sich nicht auf die Mittel der Produktion, sondern der Konsumtion, wo quasi der zweite Makel des Gattungswesens dingfest gemacht wird. Der Mensch in seinem Konsumwahn, Beispiel Automobil, trägt ein ordentliches Stück dazu bei, die CO2-Emissionen in die Höhe zu treiben. Und es wird, wenn man das rechnet, bestimmt zutreffen. Pro gefahrenem Kilometer bläst jedes Auto plus minus 200 Gramm CO2 in die Atmosphäre. Nur, dieses Gerät, mit dem die Menschen da unterwegs sind, das Maß, in dem dazu Emissionen beigetragen wird, ist nicht das, was der Konsument bestellt hat, sondern was ihm eine Industrie liefert, die ihre Kalkulationen des profitlichen Absatzes mit Autos treibt. Und wenn es in deren Rechnungen reinpasst, dann wird auch ein Rußpartikelfilter, obwohl er schon jahrzehntelang verfügbar war, oder ein Katalysator nicht ins Auto gebaut, weil die kostentreibende Wirkung den Umsatz schmälert, also unterbleibt das und die Emissionen wachsen. Da ist die Emission, die dem Konsumenten da als sein Verbrechen angelastet wird, in erster Instanz einmal die abhängige Variable der betrieblichen Kalkulation der Fabriken, die diese Mittel herstellen und verkaufen. Und die andere Frage, ob ein Konsument überhaupt die Freiheit hat, sich zu entscheiden, ob er von diesem Automobil Gebrauch macht oder nicht, die ist in der Welt des modernen Kapitalismus vollständig obsolet. Wer einen Arbeitsplatz hat, der braucht so ein Gerät, um seine Pflichten zu erfüllen. Punkt. Wenn man das mal zusammenfassend würdigt, dann wäre zu sagen, dass nicht der Mensch in seiner unschuldigen Bestimmung als Gattungswesen, sondern das kapitalistische Geschäft mit seinem Wachstum durchaus vorzeigbare zerstörerische Wirkungen auf die Natur zustande bringt. Und der Staat ist der Erste, der davon Kenntnis nimmt. Der entdeckt nämlich, dass mit dem Ausufern solcher Emissionen die natürlichen Voraussetzungen seines Wachstums, da muss es eine intakte Bevölkerung geben und auch noch ein Stück intakter Natur, das man verbrauchen kann, dass diese beiden Voraussetzungen allen Geschäfts beeinträchtigt werden. Die Leute in Bochum haben öfter Husten als in Friesland. Und jeder weiß warum. Da sind die großen Kohle- und Stahlkraftwerke und die Automobilkonzerne konzentriert. Das greift ein Stück Volksgesundheit an. Das ist der Preis des Wachstums, das der Staat andererseits ja gleichzeitig will. Also tritt er ein und setzt Grenzwerte. Er verbietet nicht die Verdreckung, aber er dosiert sie so, dass der Verbrauch der menschlichen und natürlichen Ressourcen so eingeschränkt wird, dass er weitergehen kann. Natürlich wollte er das Kapital da nie mit übermäßigen Kosten befrachten und deswegen waren neben Filteranlagen für CO2 ganz ohne Ironie hohe Schornsteine einmal das Mittel der Wahl, etwas für die Dosierung des Umweltdrecks zu tun. Das hieß so im Ruhrgebiet. Die Politik der hohen Schornsteine. Die Kraftwerke, die aus Verfeuerung von Öl oder Kohle ihren Strom hergestellt haben, die wurden dazu angehalten, die Schornsteine so hoch zu bauen, so an den Windfahnen auszurichten, dass der Umweltdreck verteilt wird. Das, muss man sagen, ist gelungen. Das ist so gut gelungen, dass die Wissenschaft mittlerweile seit 10 oder 20 Jahren oder wie lang bilanzieren kann, mit dieser allseitigen Praxis der staatlichen Betreuung der Umweltverschmutzung ist sowas entstanden wie eine globale Versauung des Klimas. Alle nationalen Abgasquellen, die es gibt, nicht nur in China, sondern auch hier, wirken international, ohne sich an nationalen Grenzziehungen und lokalen Beschränkungen zu orientieren. So ist das. Alle produzieren mit ihren wachsenden kapitalistischen Molochen immer mehr Emissionen, die weltweit verteilt werden, sodass am Ende sogar Staaten davon tangiert sind, die mangels Kapitalmasse auf dem eigenen Boden zu dem Dreck nicht viel beitragen können, dessen Folgen sie dennoch zu spüren bekommen. Malediven zum Beispiel. Ja, die starren wie die Schlange aufs Kaninchen auf den steigenden Meeresspiegel. Allzu viel beigetragen haben sie zu dieser CO2-Geschichte nicht. Das sind Befunde, die zirkulieren sicher schon 20, 25 Jahre in der Gemeinde der Wissenschaft, ohne dass es irgendeinen Staat groß beeindruckt hätte. Beeindruckt hat sie, auch das bemerkenswert, eine Neubewertung dieser Ergebnisse. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der sich mit dem Thema befasst. Da gab es eine Studie von einem Briten namens Nicholas Stern. Der hat mal hochgerechnet, was das eigentlich kostet, wenn der Klimawandel so seinen Gang geht und immer mehr Wälder versauern und Flächen versteppen und irgendwo Land untergemeldet wird, weil die Pegel steigen. Und er ist darauf gekommen, das kostet jährlich 0,5% Wachstum. Das nicht quasi die Empathie des Staates gegenüber Mensch und Natur. Eine Geldrechnung hat die beeindruckt. Das kostet was. Und es ist aufschlussreich, weil die, die jetzt sagen in der großen Politik, das ist nicht mehr Ökoromantik, das ist uns, unsere Zuständigkeit, hier geht es ums Geld, die geben immerhin damit zu, dass die ruinierten Lungen von Leuten, die diesen Dreck einatmen, vielleicht auch brachgelegte Stücke Natur, die nicht mehr so schön ausschauen wie gestern, dass alles das herzlich wenig wiegt, es sei denn, es geht gleichzeitig etwas ganz anderes kaputt, nämlich das Geld. Erst wenn der Täter selbst das Geschäftsleben, das für seine profitliche Produktion auf diese Weise für das Anwachsen der Emissionen sorgt, wenn das selber unter seinem Effekt leidet, ja, dann fühlt sich ein Staat erstmal aufgerufen zu prüfen, was hier eigentlich vorliegt. Hat er geprüft und man kann an den Maßstäben, wie die Staaten das beurteilt haben, einiges ablesen darüber, was für eine Rolle Klimaschutz in der staatlichen Politik spielen kann und welche nicht. Ein großes Argument, mit dem der Klimaschutz in Deutschland zum Beispiel eingeführt worden ist, war vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Jemand, der das sagt, der gibt doch zu Protokoll, nicht der sachliche Schaden könnte ein Grund sein, hier einzugreifen. Wer sagt, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden, der sagt, an der Relation zweier Geldgrößen hängt es, ob man das überhaupt für ein Übel hält, gegen das man etwas tun müsste. Einer, der das sagt, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden, sagt auch umgekehrt, ja, wenn der Schutz teuer ist, teurer als die Klimaschäden, dann kann er gut geschehen. Dann ist das Wesentliche nicht verletzt, die Geldrechnung. Das ist eine merkwürdige Art, einen Stoff ernst zu nehmen, indem man gleichzeitig dementiert, dass er für sich Gewicht hat.